Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast von deinem Jugendpfarrer Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und ich freue mich, heute wieder eine neue Wundertype aus unserem Kirchenbezirk kennenlernen zu dürfen. Die Wundertype, die wir heute gemeinsam kennenlernen, die hat uns die Elena mitgebracht. Hallo Elena, schön, dass du da bist.
Hallo Danny, ja, schön, heute hier zu sein.
Genau, die Elena, das ist eine Jugendmitarbeiterin hier im Jugendpfarramt, und ich freue mich, dass du uns heute jemanden mitgebracht hast, den du uns jetzt erstmal nur mit deinen eigenen Worten vorstellst. Leg mal los.
Genau, das mache ich sehr gern. Ja, die Wundertype, die ich heute mitgebracht habe, die hat einen entspannten, gutmütigen Charakter. Er ist quasi die Ruhe selbst. Er ist praktisch veranlagt und geht pragmatisch an die Sachen ran. Er ist zuverlässig und er steht zu seinem Wort. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass er sein Wort gebrochen hätte. Er macht keine halben Sachen, sondern er bringt Dinge zu Ende. Und wenn irgendwas nicht passt, dann bleibt er so lange dran, bis es passt und bis eine Lösung gefunden wurde. Und wenn ihm was am Herzen liegt, dann ist er sehr selbstlos und freigebig, sowohl mit seiner Zeit als auch mit seiner Arbeit, mit der Leistung. Also er gibt oft mehr, als gefordert wird. Und er ist musikalisch, er spielt zum Beispiel Orgel, was mich sehr beeindruckt. Und nicht nur das, er ist auch technisch begabt und er bringt das unter anderem bei uns im Jugendgottesdienst ein. Und das macht er, ohne dafür Anerkennung einzufordern oder zu verlangen. Also es ist eher so dieses, es ist ihm ein inneres Anliegen, dann macht er das. Und das so mit einer beeindruckenden Selbstverständlichkeit.
Das klingt nach einer ziemlich zuverlässigen und entspannten Type.
Ja.
Bin ich ja mal gespannt. Du hast uns auch zu dieser Wundertype drei Dinge mitgebracht, von denen ich jetzt raten darf, was stimmt und was nicht.
Genau. Und zwar als erstes, er hat einen kompletten Jugo in 3 Stunden ab- und wieder aufgebaut. Das zweite ist, er hat 3 Monate Aufbauhilfe in Albanien geleistet. Und das dritte, er kommt nicht aus unserem Kirchenbezirk und hat eigentlich gar nichts mit unserer Jugendarbeit zu tun.
Okay. Ich sehe ihn ja schon am Tisch sitzen. Und für mich ist die dritte Frage leicht zu beantworten, dazu aber später mehr. Er hat 3 Monate in Albanien
Aufbauhilfe.
Was hat er da aufgebaut?
Tja, das muss ich ihn dann selber fragen.
Alles klar, ich würde sagen, ich habe meinen Kandidaten. Und er hat einen Jugo in 3 Stunden ab und wieder aufgebaut. Da frage ich mich, warum er den erst ab und dann wieder aufbaut und nicht andersrum. Also was es damit auf sich hat, spannend. Ich würde sagen, die 3 Monate Aufbauhilfe in Albanien stimmen nicht.
Tja, das herauszufinden, das kannst du ihn ja mal selber fragen, was jetzt stimmt und was nicht.
Genau, hallo Matze, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, habe ich recht?
Jawohl, du liegst halt richtig in der Mitte.
Sehr gut, keine 3 Monate Aufbauhilfe in Albanien. Das holst du mal noch nach, ne? Das machen wir als Hausaufgabe bis zum nächsten Podcast. Aber nee.
Also ich war schon in Albanien, einmal für wenige Tage und einmal für 2 Wochen, und ja, würde auch gern wieder runterfahren.
Mhm. Cool, aber jetzt müssen wir mal erklären, was das mit dem Jugo auf sich hat. Also in 3 Stunden ab und danach wieder aufgebaut. Also normalerweise macht man es ja andersrum. Man baut den erst auf und dann baut man, wenn es geht, in 3 Stunden wieder ab. Aber wieso denn erst ab und dann wieder auf?
Na, erst haben wir natürlich aufgebaut. Damals hatten wir den Jugo in der Lukaskirche in Planitz, weil die Lutherkirche renoviert wurde. Und da ist blöderweise im Winter die Heizung ausgefallen. Und das haben wir erst gemerkt, als wir zum Mittag in die unbeheizte kalte Kirche kamen. Und ja, dann hat die Band angefangen mit Proben und es gab einiges hin und her, ob wir versuchen, mit irgendwelchen Dieselheizungen die Kirche noch etwas zu erwärmen. Also das war wirklich richtig kalt. Die Band hatte sich auch schon beschwert beim Üben. Und dann, ja, nach vielem Hin und Her haben wir doch beschlossen, dass wir rüber in die Schlosskirche gehen, die gleich nebenan ist, eine viel kleinere Kirche, die auch zu der Gemeinde in Planitz gehört. Und da ging das Chaos los. Da haben wir innerhalb kürzester Zeit alles dort wieder zusammengepackt, rüber geschafft. Natürlich, also ich habe das nicht alleine gemacht, sondern das war wie ein Ameisenhaufen. Da sind Autos rüber und rüber gefahren und dort haben wir mit dem großen Hänger, und irgendwo kamen immer mehr Leute her, die das mitgekriegt haben und mitgeholfen haben.
Ja, man muss ja sagen, das Hin- und Hertragen ist das eine, da konnten wir gut helfen, aber das dann auch in der anderen Kirche so wieder aufzubauen, dass dann auch das mit dem Ton und mit der Beschallung und allem hinhaut. Ich meine, Das war dann schon eine echt super Leistung in dieser kurzen Zeit. Mhm.
Naja, also du bist auf jeden Fall quasi als Techniker im Hugo unterwegs. Das haben wir jetzt schon festgestellt. Also wir bleiben aber auch noch bei den drei Dingen. Du kommst nicht aus unserem Kirchenbezirk, bist aber hier im Kirchenbezirk aktiv. Das war für mich eine leicht zu beantwortende Frage, weil ich nämlich vorher Jugendpfarrer im Kirchenbezirk war, in dem du wohnst. Oder, naja, also landkreismäßig gehört das schon noch zu Zwickau, aber kirchenbezirkstechnisch gehört das quasi zu Aue. Du kommst nämlich aus, verrat's uns.
Aus Tierfeld.
Genau. Für alle, die nicht wissen, wo das ist, bei Hartenstein, also schon ganz weit Biesnei Richtung, Richtung Gebirge sozusagen. Und genau, von daher, ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Weile, war mir das fast klar. Genau. Ja, schön, dass du da bist. Für alle, die den Matze nicht vor Augen haben, die können sich den im Jugo hinterm Pult angucken. Oder wir beschreiben den vielleicht nochmal ganz kurz. Also, wir haben einen jungen, stattlichen Mann vor uns sitzen, der hat, mit Haarfarben habe ich es echt nicht so, ich würde sagen aschblond, aschblonde Haare und eine viereckige Brille auf der Nase. Und einen Bart, und zwar einen gar nicht mal so kurzen Bart. Genau. Elena, machst du weiter?
Ja, er hat ein graues T-Shirt an und eine, diesmal keine Engelbert Strauß-Hose, aber auf alle Fälle eine Multifunktionshose, wenn ich das richtig sehe.
Jawohl.
Auch etwas sehr typisch für ihn, genau. Eine silberne Uhr am Handgelenk.
Und ein Homeward Festival-Bändchen.
Genau.
Am anderen Handgelenk.
Ja, das müsstest du merken, ne?
Natürlich. Und er hat, also seine Schuhe seht ihr wie immer im Episodenbild. Genau. Ja, Elena, warum hast du uns denn den Matze mitgebracht? Ich habe da ja schon so eine Ahnung.
Du hast schon so eine Ahnung, genau. Ja, zum einen, weil er Techniker im Jugo-Team ist und weil wir jetzt auch schon mittlerweile auf einigen Rüstzeiten zusammen waren und er auch zur Tankstelle regelmäßig kommt und er einfach ja eine Type ist. Wenn man an Type denkt, da denkt man an Matze. Das ist einfach so. Und von daher ist mir eingefallen, ich musste ein kleines bisschen ja überreden, aber schön, dass du heute da bist.
Ja, cool. Und wann hast denn du den Matze das erste Mal wahrgenommen?
Also ich könnte jetzt gar nicht den Jugo sagen, wo ich ihn das erste Mal wirklich wahrgenommen habe. Das war dann so in der Zeit, wo er angelernt wurde sozusagen als Jugo-Techniker. Aber was mir sehr aufgefallen ist, einfach so dieses Machen wir. Also da war kein, oh nee, da müssen wir ja noch mal Zeit und wie machen wir denn das? Und da müssen wir ja noch ein bisschen rumtüfteln, dass es irgendwie geht, sondern machen wir. Und das kriegen wir hin, dass das irgendwie geht und so. Also diese Einstellung fand ich einfach so super, weil ich oft mit Leuten zu tun habe, die dann, oder selber auch manchmal so jemand bin, die dann, oh naja, und aber und geht das denn und so. Aber so jemanden zu haben, der einfach sagt, legen wir los und machen wir. Das fand ich sehr beeindruckend.
Es gibt ja nicht nur die, die nicht einfach sagen, ja, machen wir, sondern so ein bisschen, keine Ahnung, ein ängstlicheres Gemüt haben oder immer erstmal alles in Frage stellen. Es gibt auch die, die gebauchmietzelt werden wollen. Und da muss ich sagen, ich kenne dich jetzt auch schon eine Weile, Matze. So inner bist du nicht. Also du hast es jetzt nicht so nötig zu wissen, ich könnte es machen, aber ich will mich jetzt erstmal noch ein bisschen bauchmietzeln lassen. Genau, das ist eine sehr angenehme Eigenschaft. Wann hast denn du die Elena das erste Mal wahrgenommen?
Ja, also vor vielen Jahren als Jugo-Besucher habe ich sie schon oft wahrgenommen im Jugo natürlich. Und ein so ein Erlebnis, was wir dann ja miteinander hatten, war eine gemeinsame Jugo-Band-Rüstzeit. Da sind wir sowohl als Techniker mitgefahren, die gesamte Band, und die Elena quasi als Hauptamtliche. Und ja, die, die eben nicht Musik gemacht haben und geprobt haben, haben gekocht. Das waren dann wir beiden, die auf dieser Rüstzeit übrig geblieben waren. Und ja, das waren sehr gute Gespräche und auch leckere Essen, die wir da in großen und viel Zeit, die wir da in der Küche verbracht haben, genau.
Oh ja, das Stichwort Völlerei fiel da öfters an diesem Wochenende, weil wir gekocht haben. Ja, ist richtig.
Ich glaube, wir müssten mal wieder eine Bandrestzeit machen.
Definitiv.
Genau. Und trotzdem hängt mir noch ein bisschen nach von deinen drei Fragen, wie denn du jetzt hier zum Jugendpfarrer in Zwickau gekommen bist. Also bist du eigentlich in einem anderen Kirchenbezirk, in einer anderen Jugendarbeit sozusagen groß geworden, aber wie kam denn der Schritt hier rüber?
Der Vorgängertechniker, der Markus Seidel, ist gebürtiger Kulitscher und dann verheiratet zu uns aufs Dorf. Und mit ihm habe ich jahrelang zusammen Musik gemacht bei uns in der Gemeindeband. Dann ist er ja bei uns in der Band in Technik gewechselt und er hat halt auch in der Jugoband früher Gitarre gespielt und ist später in die Technik. Und ja, als er aufhören wollte, hatte ich schon öfters mit den Gedanken gespielt, da mit reinzuwachsen in die Band hier. Und dann ist es die Technik geworden. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Das war jetzt nicht so, dass ich über Jahre schon viel Ahnung von der Sache hatte. Natürlich hatte ich ein Grundverständnis und es kam aber eher so von der Musikseite. Ich habe gerne Klavier gespielt und dann immer, wenn Aufbau war und so, mich damit beschäftigt. Und ja, so kam das auch, dass ich im Jugo dann da reingewachsen bin und ja, mit einer sehr kurzen Einarbeitungszeit, weil plötzlich beide alten Techniker weg waren, den Jugo alleine geschmissen habe eine Zeit lang.
Wir haben es vorhin schon gehört, du kannst Orgel spielen. Wie kam es denn dazu?
Das ist schon ja, fast ein Kindheitstraum gewesen.
Ein Traum?
Also ich habe in der ersten Klasse angefangen mit Klavierunterricht nehmen und ja, Klavier gespielt. Und irgendwie war immer der Wunsch da, wenn ja, irgendwann lerne ich noch Orgel. Und das ging dann mit 12 Jahren los. Habe ich bei dem Kantor, bei dem ich schon Klavier hatte, hat er gesagt, okay, können wir machen. Aber unter der Bedingung, du lernst trotzdem noch weiter Klavier.
Ist das ja der Hartensteiner Kantor?
Genau, der Erhard Franke.
Alles klar, mit dem habe ich schon mal eine Beerdigung gemacht. Lustiger Typ.
Der ist richtig cool drauf.
Ja. Warte, du hast eine Beerdigung mit ihm gemacht und hast da festgestellt, dass er ein lustiger Typ ist.
Ich habe nicht ihn beerdigt.
Also, ja, ich weiß schon, aber ich meine, aber ich meine, das stellt man dann, wenn man gemeinsam eine Beerdigung vorbereitet, fest. Okay.
Ja, also im Miteinander so. Also das ist nur weil, also die ganzen Angehörigen, die trauern natürlich, ne? Aber für uns ist das ja quasi Arbeit und wir haben da trotzdem uns irgendwie miteinander zu verständigen.
Und das ist auch eine Wundertype.
Genau, den müssen wir eigentlich immer vor das Mikro zerren, der
demütig bis ins Letzte. Er kann sehr, sehr gut Orgel spielen, kann alles Mögliche darauf zaubern. Wenn man ihn darauf anspricht, dann ist alles nichts gewesen. Und auch und ja, ja, nicht vorne in der Kirche mal sagen, dass er das gut gemacht hat oder klatschen, das geht überhaupt nicht.
Nee, ein cooler Typ auf jeden Fall. Genau, also Orgel bei dir ein Kindheitstraum. Bei mir ist das schon fast eher ein Jugendtrauma. Also als ich dann irgendwie Christ geworden bin und gemerkt habe, ach, das hat ja auch irgendwie was mit dieser Orgel zu tun, weil überall, wo du hinkommst, im Gottesdienst und so, wird das Ding reingezimmert. Da dachte ich mir, oh Mann, da habe ich mir jetzt aber einen Verein ausgesucht.
Und das
Musikgeschmack haben die nicht so wirklich.
Das war bei mir dann aber auch eine Sache, die ich später aufgegriffen habe und auch andere Musik auf der Orgel. Ich meine, man muss ja nicht bloß die Choräle und Bach spielen, sondern ja, zeitgenössische Musik, Filmmusiken. Es gab mal ein Krippenspiel, da habe ich das erste Mal bei uns in der Kirche zu Weihnachten spielen dürfen. Und ja, das Krippenspiel ging so los, dass der Teufel und sein Gehilfe versuchen wollten, die Geburt von Jesus zu verhindern. Und ich saß zu Hause und dachte, was kannst du da als Szenenabschluss spielen? Und dann habe ich monatelang auf der Orgel das Phantom der Oper geübt und das gab es dann bei uns zu Weihnachten.
Cool. War das dieses oder nee. Ist das was anderes? Okay, ich bin raus. Genau. Jetzt hast du direkt einen Faden verloren, muss ich sagen. Orgel, Musik, Lernen. Naja. Genau. Ach, ich wollte fragen, genau, jetzt fällt es mir da ein. Ich wollte fragen, im Adventsjugo spielst du dann da auch was? Oder ist das hier Tradition? Also in Aue, in deinem eigentlichen Kirchenbezirk, ne, ist es ja immer so, dass im Adventsjugendgottesdienst der Ein- und der Ausgang mit der Orgel geschieht.
Und mit Schlagzeug manchmal, das ist richtig cool. Ja, tatsächlich habe ich öfters schon was zum Adventsjugo gespielt. Im letzten war es zum Anspiel.
Genau.
Genau, da wurde das auch einzeln nochmal gewünscht und kommt öfters vor, dass zum Adventsjugo die Orgel eingesetzt wird.
Also von unseren Zuhörern, wenn ihr den Matze mal an der Orgel hören wollt, kommt doch mal beim Adventsjugo vorbei. Genau. Ja, unsere Wundertypen, die bringen uns auch immer ein Thema mit. Auch du hast uns eins mitgebracht. Pack's doch mal auf den Tisch.
Ja, das Thema soll sein, wie Gott heute mit uns umgeht, ob Gott auch heute noch nicht nur Gutes, sondern uns auch manchmal schlechte Sachen beschert. Und ja, es gibt ja viele Sachen, wo man sagt, kann das überhaupt von Gott kommen? Schickt Gott solche Sachen? Genau. Der Kontrast zwischen dem liebenden Gott, dem Vater, der uns ja liebt und Gutes tut, und dann doch den Ermahnten, in Bezug auch aufs Alte Testament, das Volk Israel wurde oft für Sachen erst gemahnt und nachher gestraft, oder auch was ich speziell da im Hintergrund habe, ist nochmal Jona, der Gott nicht gehorsam war und das dann auch wirklich zu spüren bekommen hat.
Okay, also bevor wir da biblisch und theologisch einsteigen, interessiert mich erstmal, was du persönlich damit für Erfahrungen gemacht hast. Also ob das in deinem Privatleben irgendwo einen Anknüpfungspunkt hat oder wie du überhaupt auf die Idee kommst. Also gibt es da gerade irgendwas, ist da was vorgefallen oder fühlst du dich manchmal so, als ob Gott dich straft, oder erlebst du es bei anderen, oder wie kommst du da drauf, auf dieses Thema?
Ja, es ist eher die Seite, dass ja, wenn man Lebenslagen hat, in denen es eben nicht so gut geht, dass man darüber nachdenkt, kommt das von Gott oder ja, ist es der Teufel? Das, oder irgendwas, ja, irgendwas zwischendrin. Das, na gut, viel zwischendrin gibt es nicht. Genau.
Also ich gucke gerade hier oben in mein Bücherregal, wir sind gerade in meinem Büro, falls ihr euch fragt, wo wir diese Folge aufnehmen. Und da gibt es ein Buch, ich sehe es gerade, doch, Gott ist gut, heißt das, von Bill Johnson. Habe ich mal reingelesen, habe es dann direkt wieder weggelegt, weil ich es nicht so gut fand. Also Gott ist vielleicht gut, aber dieses Buch nicht. Und hier gibt es ja auch in Zwickau so eine Veranstaltung, die heißt Gott ist gut, habe ich jetzt schon mitgekriegt. Ne? In Planitz irgendwie findet die statt. Genau. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist so ein bisschen gewachsen. Das könnte man jetzt schon so als kleine Konferenz bezeichnen über mehrere Tage, wo es Workshops gibt, wo es ein Kinderprogramm gibt, wo es einen Lobpreisabend gibt. Und die haben das, also ich weiß nicht genau, warum sie es Gott ist gut genannt haben, aber weil das, glaube ich, so eine Grundaussage, einfach diese rüberbringen wollen. Einfach so eine, was Positives.
Ich könnte mir vorstellen, dass es genau an diesem Buch liegt. Wer weiß, jedenfalls ist ja das, was du uns gerade geschildert hast, die große Frage, die dahinter steckt, die ich zumindest jetzt dahinter erstmal so für mich gestellt habe, ist Gott gut? Oder also ist Gott auch ein strafender Gott? Ist Gott auch manchmal jemand, der nicht gut ist?
Verbietet das eine das andere?
Das ist die große Frage.
Ja, ob das eine das andere ausschließt, ja, das stimmt. Also wenn ich so an Gott nenne, ist immer so dieser Gott der Vater. Und nur weil er jetzt nicht so handelt, wie wir es verstehen, ist es ja trotzdem noch ein guter Vater, denke ich.
Naja, die Frage ist, also man hört das ja heutzutage eigentlich nur noch so. Ne? Man hört ja heutzutage eigentlich nur noch, ey, Gott liebt dich, ne? Jesus liebt dich, alles gut. Und Gott, der hat total die guten Gedanken über dich. Ne? Und Gott, das ist so ein richtig guter Gott. Und also der Gott aus dem Mittelalter, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Ne? Da haben die Leute das alle total falsch verstanden. Und im Alten Testament, ach, das Alte Testament, das fällt uns heutzutage sowieso ganz schwer. Da gibt es Theologen, die würden das am liebsten abschaffen, weil das passt irgendwie nicht mehr an dieses, was, also diese Offenbarung Jesu, dass Gott es gut mit uns meint und so, ne? Also das ist ja eigentlich das, was da dahinter steckt. Und da gibt es ganz viele, also widerstrebende Gedanken und Meinungen und natürlich auch Auseinandersetzungen, gerade an solchen Dingen wie dem Alten Testament. Also ich kenne Christen, die sagen, der Gott des Alten Testaments ist ein anderer als der Gott des Neuen Testaments. Und ich kenne Theologen, die wirklich in Frage stellen, ob das Alte Testament, das Gottesbild des Alten Testaments überhaupt irgendwas mit dem Gottesbild des Neuen Testaments irgendwie zu tun hat. Und ob man das Alte Testament aus christlicher Perspektive nicht abschaffen sollte. Na, eben weil, wenn du davon ausgehst, dass Gott gut ist und das aber nur in menschlichen Kategorien denkst, ne? Also wir haben ja unsere Kategorien für gut und böse, für richtig und falsch und so weiter und so fort. Wenn du das nur in menschlichen Kategorien denkst, dann fällt es dir total schwer, mit solchen Texten aus dem Alten Testament umzugehen. Ne? Dann fällt es dir total schwer, mit einer Krankheit eines geliebten Menschen umzugehen, um Heilung zu beten und dich zu wundern, warum vielleicht nichts passiert. Also dann fragst du dich ja, ist dieser Gott gut? Ist Gott überhaupt gut? Was ist das für ein Bastard, der hier nicht eingreift? Also da kann man ja auch richtig, das kann ja richtig ins Gegenteil umschlagen, ne? Und insofern finde ich die Frage, die dahinter steckt, schon erstmal die grundlegende Frage, die zu klären wäre, ist Gott überhaupt gut und was ist gut und wer beurteilt, was gut ist? So, ne? Und was ist eine Strafe und was ist ein Lohn und wer hat einen Lohn verdient und wer hat eine Strafe verdient? Das sind so grundlegende Dinge, über die man sich vielleicht erstmal Gedanken machen sollte in dem Zusammenhang, ne? Aber du meintest ja schon, du hast so ein paar Bibelstellen mit oder so ein paar Sachen, über die man da mal konkreter reden könnte. Was war denn das?
Genau, also die Jona-Geschichte ist mir da halt im Alten Testament konkret aufgefallen. Und ja, Jona gehorcht nicht. Er sagt ja dann, sagt er sogar selber, dass er über Bord geworfen werden soll, um die anderen zu retten. Ich glaube, so war es, ne? Und genau, und er wird aber gerettet. Er wird in dem Fisch gerettet und findet da wieder zu sich. Das ist ja auch was. Das war bestimmt keine schöne Zeit, die 3 Tage dort in diesem Fisch. Und diese unschönen Zeiten sind eben trotzdem was, wo man zur Besinnung kommt, wo man überlegt, was soll ich tun? Was hat Gott eigentlich mit mir vorgehabt? Und ja, will ich dazu zurückkehren? Und ja, Jona wird gerettet und da sind wir ja wieder bei dem liebenden Gott und genau dadurch kann man dann auch behaupten, Gott ist gut und er liebt uns.
Da ist aber auch wieder so, also ich finde, in der Situation kommt es sehr auf die Sichtweise an, ne? Also ich denke schon, dass Jona in dem Moment gedacht hat, oh, jetzt schickt Gott den Sturm, jetzt muss ich mich da über Bord werfen lassen, weil es an mir liegt, dass dieser Sturm da gerade dieses Boot da so durchschüttelt. Aber aus Gottes Perspektive war es, denke ich, auch so eine gewisse Erziehungsmaßnahme zu sagen, du bist weggerannt, du sollst aber eigentlich nicht in die Richtung, in die du da gerade unterwegs bist und ihm da so, ne, ein bisschen hilft, wieder auf den richtigen Kurs zu kommen. Also ich würde da ja Gott gar nicht als den Bösen hinstellen und auch Jona, in dem Moment sozusagen ist er immer dieser Ungehorsame, ne, der da wegläuft, der da den Auftrag Gottes nicht erfüllt und so. Ja, bis zum Schluss auch unter diesem Rizinusstrauch dann da, wo er sich beschwert, dass der Strauch jetzt eingegangen ist und so. Ja, aber da, also, weil wir, ne, die Frage nach, was ist eigentlich gut? Ich denke, das ist auch für die Leute in Ninive war es gut, dass sie den Jona gehört haben, dass er dort war, ne, auch wenn er es selber vielleicht nicht wollte und nicht für gut befunden hat, dass er dorthin muss.
Und das sind wir genau an dem Punkt auch ein bisschen, wo ich auch drüber nachgedacht hatte und drauf hinaus wollte, dass das, was für Jona da unschön war, was für ihn eine enorm schwere Zeit war, als er über Bord geworfen wurde und in diesem Fisch war, dass es in dieser Zeit Gott gerade gut mit ihm gemeint hat, dass er ihn zur Umkehr dadurch bewogen hat. Genau.
Aber ist es dann noch eine Strafe? Du hast das Beispiel als Beispiel für einen strafenden Gott irgendwie angebracht, ne? Aber jetzt hast du gerade gesagt, dass es ja damit voll gut mit ihm meinte. Also ist ja dann keine Strafe, wenn man es voll gut meint, oder?
Dann vielmehr ein erziehender Gott, ja.
Da kommen unsere menschlichen Kategorien manchmal so an ihre Grenzen, ne?
Richtig.
Ist auch immer die Frage, wenn man in einer Situation drin ist, wie man die Situation selber empfindet und wie man die Situation betrachten würde, wenn man gerade nicht drin steckt. Ne? Also wenn man ein bisschen Abstand dazu hat oder wenn da 5 Jahre ins Land gegangen sind oder wenn man einen Perspektivwechsel hinkriegt, sich mal in den anderen hineinversetzen kann, dann sieht das eine oder andere schon wieder ganz anders aus. Ne? Und trotzdem glaube ich, dass diese Wahrnehmung, dass Gott manchmal auch ein ganz schöner Bastard sein kann, dass den viele Menschen heutzutage teilen. Und vor allem auch viele Nichtchristen teilen. Also die glauben nicht nur, dass Gott ein guter Gott ist, ne? Sondern die denken, was ist denn das für ein Arschloch? Also was soll ich mit dem was zu tun haben? Hast du mal geguckt, was in seinem Namen alles für ein Mist gemacht wird? Ne? Wir haben im Alten Testament mal gelesen, wer da alles irgendwie hingerichtet wird, nur weil er irgendwie, keine Ahnung, eine Bundeslade angefasst hat oder was weiß ich.
Es gibt einen Artikel, die Mordrate der Bibel und welche Morde da Gott quasi zugeschrieben werden. Ob es jetzt nur im Auftrag Gottes passiert ist, sozusagen, dass er gesagt hat, hier, die könnt ihr quasi abschlachten, weil das sind die Feinde sozusagen. Und lasst keinen am Leben und so. Da, es gibt eine Statistik. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber es waren horrende Zahlen, allein was im Alten Testament an Menschen im Namen Gottes den Tod gefunden haben. Das stimmt. Und da komme ich auch ehrlich gesagt oft an meine Grenzen. Wenn ich solche Texte lese, wo wir heute ja sehr differenziert denken, ne? Also wenn jemand bestraft wird, dann auch nur der, der wirklich verantwortlich ist und nicht der, der daneben steht oder in derselben Straße wohnt wie derjenige. Aber wo man dann manchmal im Alten Testament so liest, wie die ganze Stadt wird dem Erdboden glatt gleich gemacht und es darf keiner am Leben bleiben. Da wird nicht danach gefragt, ja, aber haben die denn jetzt alle wirklich mitgemacht? Sind die da alle dabei gewesen? Nee, mitgefangen, mitgehangen, Pech gehabt. Und da komme ich auch an meine Grenzen, was den guten Gott sozusagen angeht. Hm. Oder auch den gerechten Gott, wenn man das noch den Begriff noch bemühen möchte.
Ja. Das ist halt dann auch immer so eine Frage, wie man diese Texte versteht. Ne? Also ein so ein Ding, was sich für mich auch durchs Alte Testament bereits durchzieht, was sich dann in Jesus natürlich vollendet, aber im Alten Testament schon zu finden ist, ist, dass Gott sich immer auf die Seite der Schwächeren stellt oder der Unterdrückten. Ne? Und gleichzeitig macht er einfach mal die ganze Armee des Pharaos platt, als die Israeliten aus Ägypten irgendwie fliehen. Ne? Also klar, die Israeliten waren in dem Moment die Unterdrückten und die Schwächeren. Und Gott hat denen quasi geholfen. Und er hat dem Pharao jetzt auch nicht wirklich keine Chance gegeben, anders zu handeln. Ne? Also ja. Da stand Mose ja oftmals vor der Tür und hat geklopft und hat gesagt, hier ist Folgendes. Und dann kamen 10 Plagen und dann ging es erst richtig los. Ne? Aber da heißt es auch an der Stelle, und Gott verstockte das Herz des Pharaos. Hm. Also das ist dann auch nochmal so ganz spannend. Ne? Also klar hätte der Pharao einfach sagen können, okay, dann zieht halt und fertig. Aber Gott wollte an der Stelle irgendwie eben nicht, dass es so passiert, dass der einfach sagt, okay, dann zieht halt und fertig. So, sondern der hat das Herz des Pharaos verstockt, damit an ihm etwas offenbar wird. Und wenn man dann sich mal die Plagen anguckt, also ich persönlich finde ja, das ganze Alte Testament ist irgendwie so ein Teaser für das Neue Testament. Ne? Da gibt es immer wieder ganz viele Dinge, die sich dann später erfüllen. Und zum Beispiel die 10. Plage, die Plage der Tötung der Erstgeburt. Ne? Mit dem Passafest, was da passiert ist und dem Blut von dem Lamm, was die über ihren Torpfosten irgendwie drüber streichen sollten. Und dann wurde die Erstgeburt der Israeliten irgendwie verschont, aber die Erstgeburt der Ägypter irgendwie umgebracht vom Todesengel. Da sehe ich quasi schon. Also ich persönlich sehe da drin das Weltgericht, was vorweggenommen wurde und in klein quasi mal angeteasert wurde sozusagen. Ne? Und wo es heißt, wenn du nicht das Blut eines Lammes an deinem Torpfosten hast und der Torpfosten von unserem Körper ist, würde ich jetzt mal sagen, der Mund, ne? Und das ist dann wieder das Abendmahl, aber das wird jetzt wieder zu tief, ne? Wo wir quasi das Blut des Lammes Jesu irgendwie trinken und in uns aufnehmen, dann wirst du im letzten Gericht irgendwie sterben, so, dann wirst du da nicht durchkommen. Und vielleicht wollte Gott genau das in dem Moment irgendwie demonstrieren oder zeigen oder im Volk Israel irgendwie verankern, so. Und deshalb musste der Pharao irgendwie verstockt sein, damit es überhaupt zu dieser 10. Plage kam. Stell dir mal vor, der hätte nach der 3. Plage gesagt, okay, hier kommt, zieht, lasst mich in Ruhe, es reicht jetzt langsam. So. Aber nee, es waren 10 und da sind halt diese Dinge passiert, die sich dann später auf ganz wundervolle Weise in Jesus noch auf eine viel krassere Art und Weise auch erfüllen. Ne? Und auch bei Jona, ich habe hier gerade nochmal geguckt, ich habe meinen Laptop nebenbei stehen, der hier den ganzen Podcast aufnimmt und da habe ich so ein digitales Buch drauf, eine Predigtlehre, wo jemand genau über diese Jona-Stelle und über Jona und Jesus was schreibt. Nämlich Jesus ist der wahre und bessere Jona, der sich in den Sturm hinauswerfen ließ, damit wir eben nicht untergingen. Und ich finde die Parallele wirklich krass, wenn du das mal im Urtext anguckst, das ist bis in den Wortlaut hinein fast identisch. Also, und da frage ich mich halt bei Jona, ist das jetzt eine Strafe, die da passiert, oder ist das auch wieder sowas, was auf Jesus hinweist? Und bei ganz vielen solchen Dingen, die Rotte Korach und was es da alles gibt, die im Erdboden verschwinden. Ich würde sagen, im Alten Testament, die Dinge, die wir da manchmal nicht so richtig verstehen oder wo wir auch nicht verstehen, warum Gott so handelt, wie er handelt. Das sind ganz oft Sachen, wo Gott uns irgendwie so einen Teaser gibt auf das, was sich in Jesus mal vollenden wird. Könnt ihr mir da irgendwie folgen oder ist das schon zu abgespaced theologisch?
Also ich kann dir gut folgen, aber weil diese Zusammenhänge interessieren mich sehr. Also ich bin keine Verschwörungstheoretikerin, aber so, wenn man so plötzlich so Zusammenhänge sich auftun, ne, auch so diese ganzen Prophetien, die es im Alten Testament gibt, die auf Jesus hinweisen. Und ich liebe sowas. Ich mag sowas, wenn auch so Sachen ineinander aufgehen. Wenn man plötzlich merkt, es ergibt ein großes Bild und das Puzzleteil passt da noch perfekt rein und so. Und ich glaube, Gott ist da der beste Puzzler von allen, weil er das ja nicht nur so über kleine Zeiträume, sondern eben auch über Jahrtausende anlegt sozusagen. Also ich finde das immer wieder beeindruckend. Und deswegen muss ich auch sagen, bin ich immer so an Punkten, wo ich sage, klar, das ist jetzt einfach größer als ich. Und ich mag es nicht zu sagen, ja, da straft Gott jetzt gerade uns oder so. Also gerade auch in der aktuellen Situation auf dieser Welt höre ich das auch so oft im Zusammenhang mit Corona, dass es jetzt halt Gottes Strafe ist und dass wir jetzt mal auf unsere Umwelt achten sollen und dass er damit quasi uns einen Denkzettel verpassen will. Und dann denke ich mir so, ich würde da Gott gar nicht so klein machen zu sagen, also dass ich jetzt wüsste genau, was er da gerade tut und was er damit bezwecken will. Weil ich immer denke, der sieht das größere Bild. Wir sehen immer nur so einen kleinen Ausschnitt. Und von daher, ja, finde ich, Gott ist gut. Das könnte ich so unterschreiben. Nur manchmal verstehe ich nicht, was er tut, weil ich nur ein zu kleines Stückchen den Puzzle sehe.
Aber Corona ist schon auch ein gutes aktuelles Beispiel für das Thema, was du uns mitgebracht hast, Matze, ne?
Genau, das ist genau so eine Sache. Schickt Gott das in unseren Wohlstand, um uns wieder wo runterzuholen, um unsere Wirtschaft mal auszubremsen und uns zu zeigen, schaut mal, was ihr alles gehabt habt, aber es geht auch mit der Hälfte davon. Das hat ja nicht zu bedeuten, dass es nicht gut ist.
Na, wie beim Turmbau zu Babel, ne? Die Menschen bauen sich da irgendwie so selber ihr großes Reich auf, finden, wir sind Götter und wir können irgendwie den Himmel erobern sozusagen. Und Gott sagt, nee, also ich bestrafe euch jetzt mal, ne, und hau diesen Turm kurz und klein und verwirr noch eure Sprachen, damit ihr das gar nicht mehr zusammen hinkriegt danach. Was dann übrigens wieder wegen dem Puzzleteil, ne, in der Apostelgeschichte zu Pfingsten mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, wo sich auf einmal die ganzen Nationen wieder verstehen, umkehrt. Also da ist auch wieder so ein großer Bogen einmal quer durch die Bibel geschlagen. Ich liebe sowas, naja. Und genau, aber ja, war das schlecht, was Gott gemacht hat, oder hat er uns dann nur, also beim Turmbau zu Babel jetzt, gezeigt, Leute, ihr seid keine Götter. Es ist auch nicht gut für euch, wenn ihr das denkt. Und es ist auch nicht gut, wenn die Konsequenzen, die aus diesem Denken folgen, irgendwie zu einem Riesenturm werden, der irgendwann einstürzt und alle begraben darunter liegt. So, dann haue ich den lieber selber kurz und klein, wenn er noch nicht ganz so groß ist, ne? Und bei Corona, das frage ich mich auch, also es ist schon krass, ne? Und viele sagen ja, also auch, dass sich das so krass ausbreitet über die ganze Welt, ne? Wir sind eine total vernetzte Welt, jeder kann irgendwie hin und her fliegen, alles total globalisiert. Ist das gut, immer überall sein zu können? Ist das gut, sich jetzt ins Flugzeug in Berlin setzen zu können und dann irgendwann, keine Ahnung, morgen früh oder was weiß ich was, in Shanghai anzukommen? Braucht man das? Und vor allem braucht man das wöchentlich, was ja einige Menschen machen, ne, die vor allem da geschäftsmäßig unterwegs sind. So. Klar sind das irgendwie super Sachen, ne? Mal ganz abgesehen davon, dass es mir unheimlich ist, dass so ein riesengroßes, schweres Metallding fliegen kann. Also was ich bis heute nicht verstehe, wie das funktioniert. Ich saß selber schon mal im Flugzeug und das war mir echt ein bisschen unheimlich. Also das wäre jetzt nichts, was ich natürlicherweise machen würde, mich in einen großen Metallhaufen setzen und hoffen, irgendwo wieder lebend anzukommen. Aber es scheint ja zu funktionieren und sehr, sehr viele Leute machen das. Ganz viele Leute fliegen irgendwo hin in Urlaub. Ganz, ganz viele Leute kaufen sich Wattestäbchen auf Plasterhalmen, die dann irgendwo in Afrika an der Küste rumtreiben, ne? Und also wir kaufen lieber günstige Äpfel aus Afrika als die Deutschen, die es hier gibt. Die exportieren wir nämlich lieber, weil die wir aus Afrika kriegen, die sind günstiger als die wir selber irgendwie angebaut haben und so. Also da läuft schon einiges schief in die Richtung unserer Welt. Das muss man schon einfach mal so sagen. Und ich glaube trotzdem nicht, dass wir beurteilen können, ob Corona jetzt gerade was ist, wo Gott uns irgendwie mal wieder zeigen will, wo der Hase langläuft oder dass wir auf dem falschen Weg sind. Also das würde ich so nicht beurteilen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Da würde ich nochmal den Haken zurückschlagen zum Turmbau von Babel. War den Leuten da bewusst, dass das von Gott kam? Dass Gott den Turm hat einstürzen lassen?
Keine Ahnung.
Die Erkenntnis kam im Nachhinein wahrscheinlich, wenn es dann so aufgeschrieben wurde. Ne?
Ja.
Und genau so muss es uns ja dann jetzt auch nicht bewusst sein.
Genau.
Das, also man sollte genau diese Gedanken sich darüber zu machen und zu überlegen, ja, wo, ja, natürlich kann man von irgendwelchen Leuten reden, die wöchentlich nach Shanghai fliegen und ja, da Sachen machen und sagt, ja, also das ist nicht in Ordnung, aber man kann ja auch den Blick zurück auf sich wenden und sagen, was könnte man mir damit sagen?
Also ich muss auch sagen, es war auch vorhin ein bisschen die Frage, ob das dann vom Teufel kommt, wenn es nicht von Gott kommt. Also ich würde auch nicht die Entscheidung jetzt treffen oder das behaupten, dass es von Gott kommt oder auch nicht von Gott kommt. Aber ich denke, was vom Teufel kommt, das sind oft die Zweifel, die aus solchen Sachen erwachsen. Also dass der Teufel diese Situationen nutzt, auch gerade so nicht nur ganz global, sondern auch wenn halt ein Familienangehöriger krank wird oder so und man nichts machen kann und auch das Gebet quasi nicht erhört wird, dass der Teufel solche Situationen nutzt, um halt genau diesen Gedanken zu pflanzen. Gott meint es nicht gut mit dir. Den gibt es überhaupt nicht. Und wenn, dann interessiert er sich doch nicht für dich. Also ich glaube nicht, dass jetzt so eine Pandemie direkt vom Teufel kommt. Nee, aber ich glaube, er nutzt genau solche Situationen, wo wir aus unserem normalen Alltag rausgerissen werden, wo wir Sachen nicht verstehen, um halt Zweifel zu sehen, um da anzusetzen bei uns. Und da unser Gottesbild sozusagen zu erschüttern.
Und Gott nutzt aber ebenso diese Situation eben auch. Also Beispiel bei mein Bruder sitzt im Rollstuhl, der hat einen Unfall. Und meine Mutter hat schon manchmal gesagt, also das, was er für Zeugnis jetzt im Rollstuhl gibt, was er für einen Lebensmut allein ausstrahlt und wie er da weitermacht, das kommt Punkt 1 nicht von ihm. Und Punkt 2 ist er damit mehr Zeugnis, als wenn er gesund wäre und normal noch seine Arbeit machen könnte.
Also es ist ja generell so ein Irrglaube, dass wir ganz oft denken, wenn es Gott gut mit uns meint, ne, dann hat das mit Wohlstand, mit Reichtum und mit Gesundheit zu tun. So, und das glaube ich nicht, weil Jesus selber, ne, wie er hier auf diese Welt gekommen ist, als Baby in Windeln verfolgt, als Zimmermann, nicht als König, mit dem Esel reingeritten statt mit dem Pferd und so weiter und so fort, eben genau das Entgegengesetzte spricht. Und ich glaube, dass das eher so ein kapitalistisches Denken ist, dass wenn es Gott gut mit uns meint, dann muss es uns auch gut gehen. Ne? Also so ein Wohlstandsevangelium sozusagen. Und ich glaube auch nicht, dass Corona, also gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass Corona zum Beispiel von Gott, also dass dieser Virus von Gott irgendwie gemacht wurde und verteilt wurde, damit wir mal wieder was lernen, sondern ich glaube, wir leben einfach seit dem Sündenfall in einer gefallenen Schöpfung, in der nichts, also in der irgendwie alles kaputt ist und in der irgendwie nichts mehr irgendwie gerade und richtig funktioniert und in der Naturkatastrophen, in der Sachen wie Krebs, in der Sachen wie dieser Virus, ne, passieren. Nichts ist, was von Gott ausgeht, sondern was einfach Teil dieser gefallenen Schöpfung ist, in der irgendwie nichts mehr so stimmt, wie es ist. Wenn wir in der Bibel zum Beispiel von Heilungsgeschichten lesen, dann glaube ich nicht, dass das die Norm ist, dass alle gesund werden müssen, sondern dass in dem Moment, wo jemand gesund wird, wo Jesus jemanden heilt oder wo Gott jemanden heilt, durch die Apostel oder wen auch immer, dass da ein Stück von dem, wie Gott sich die Welt eigentlich gedacht hat, wiederhergestellt wird. Und wo für uns sichtbar wird, wir leben in einer zerbrochenen Schöpfung. Und wir leben halt dort, wo es Krankheit, wo es Tod, wo es Leid, wo es Schmerz gibt. Und das heißt ja auch, wenn wir bei ihm sind und wenn er diese Welt wieder gerichtet, aufgerichtet, hergestellt, wieder zurechtgebracht hat sozusagen, dass es dann eben kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei und so weiter und so fort mehr geben wird. Und auch kein Coronavirus. Ne? Und ja, die Frage ist, ja, also ich glaube nicht, dass die große Frage ist, hat Gott Corona geschickt oder nicht, so, sondern die große Frage ist, wie lange leben wir noch in dieser gefallenen Schöpfung und wie lange wundern wir uns noch über die Dinge, die da immer schieflaufen, bis hinein in unser eigenes Leben.
Und nehme ich das trotzdem für mich an. Nehme ich auch die Dinge, die schief laufen, für mich an und sehe, Punkt 1, was kann ich daraus ja trotzdem Gutes erwecken und ja, wie will mich Gott vielleicht damit auch erziehen?
Also ich habe das, glaube ich, auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, aber Menschen, die durch großes Leid gegangen sind, sind Menschen, die mir sehr lieb sind, weil die eine gewisse Tiefe mitbringen und eine Empathie für andere, also ein großes Mitgefühl. Und ja, mit solchen Menschen bin ich 1000-mal lieber zusammen und ich glaube, mit solchen Menschen ist Gott auch 1000-mal lieber zusammen. Also mit Menschen, bei denen im Leben irgendwie immer alles glatt gelaufen ist und immer alles geradeaus ging und die sich nie den Fuß an irgendeinem Stein gestoßen haben. Genau, vielleicht ist das auch so eine Lebensschule, durch die wir gehen hier in dieser gefallenen Schöpfung, ne, in der offenbar wird, wie wir sind oder wie wir sein sollen oder wie Gott sich uns gedacht hat.
Ja, so ein paar Erfahrungspunkte und ein bisschen Charakterdevelopment, ja.
Genau.
Genau, das ist auch ein Schritt dahin, von dem Wohlstandsdenken irgendwo wegzukommen. Deshalb, ich war selber in Albanien gewesen, auch schon in Rumänien. Die Leute sind zufrieden, die haben maximal halb so viel wie wir. Und wenn du da mal eine Zeit unten warst, kommst du anders wieder. Also ich hatte gerade in der Zeit, als ich mit Studieren fertig geworden bin, war ich 2 Wochen da und vorneweg habe ich auch schon gedacht, oh, jetzt werde ich großes Geld verdienen und was kaufe ich mir denn da gleich alles und ja, das wolltest du schon mal immer haben und jenes. Und als ich wiederkam, dachte ich, eigentlich steht alles zu Hause, wie du es brauchst. Das Geld, ja, es ist schön, dass es jetzt mehr wird und man kann es auch vernünftig anwenden, aber das ist nicht das, um was es geht. Und es gibt Leute, die ja zufriedener mit weniger sind.
Ja, ich würde mal einen Punkt setzen. Danke, dass du das Thema mitgebracht hast. Wir sind ein regionaler Podcast. Das heißt, wir freuen uns immer, wenn unsere Wundertypen uns einen Tipp geben, was man für ein Event, was man für einen Ort oder was man für eine Erfahrung hier im Kirchenbezirk Zwickau machen kann. Und ich glaube, auch du hast uns was ziemlich Spannendes mitgebracht.
Genau, bei uns im Ort gibt es jährlich das Rock for Neighbors. Das ist ja, oder wurde als Konzertreihe gegründet, einmal jährlich. Mittlerweile ist es zu einem Gemeindeverbund gewachsen, wo die Gemeinde nachmittags einen Gottesdienst veranstaltet, Open Air, dann einen lustigen Nachmittag mit Live-Musik und allem, was dazu gehört und abends noch eine Konzertreihe mit 4 verschiedenen Bands. Dazu herzliche Einladung, wenn es dann mal wieder stattfindet. Dieses Jahr ist es nun leider ausgefallen.
Genau, Rock for Neighbors in Tierfeld im Flieger, wie heißt das?
Fliegerhalle.
Genau, in der Fliegerhalle.
Hat das einen festen Termin? Oder hat das, also nee. So, nee, ne? Es ist immer so.
Genau, also wenn ihr googelt, findet ihr es. Wenn wir im Jupfer davon wissen, dann bewerben wir das natürlich auch mit. Das heißt, ihr könnt uns gerne auf Instagram oder sonst irgendwo folgen, um immer die neuesten News zu haben. Genau, ich durfte auch schon mal dabei sein bei diesem Rock for Neighbors und bei dem Gottesdienst predigen zum Thema die verändernde Kraft von Gemeinschaft. Und ich finde es cool, dass das so ein gemeinschaftliches Projekt ist, was von eurem Freundeskreis, da würde ich jetzt mal sagen, hochgezogen wurde.
Selber habe ich da auch letztes Jahr zum Gottesdienst mit unserer Band spielen können.
Genau. Und es ist eine coole Sache, wo solche Dinge entstehen und absolut unterstützenswert. Also, falls ihr mal Zeit und Lust und Bock habt, googelt doch mal Rock for Neighbors in Tierfeld. Genau, das war es auch heute schon wieder mit der Wundertype. Da bleibt mir eigentlich nur noch Danke zu sagen, Matze, dass du da warst. Danke, Elena, dass du den Matze mitgebracht hast. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Die Wundertype, der Podcast von deinem Jupfer Zwickau. Macht's gut, wann auch immer ihr das hier gerade hört. Bleibt behütet und euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
Ciao.
Ciao.